Ja, zuerst möchte ich noch auf einige Bücher hinweisen, die von mir geschrieben sind, die ihr draußen vor der Tür an dem Schriftentisch der Bibelschule Brake findet. Da ist unter anderem dieses Buch, ich habe gestern darauf hingewiesen, Moderne Medizin und Ethik. Hier geht es da um Krankheit und Gesundheit in der Bibel, um alternative Heilmethoden und deren Bewertung, insbesondere dann in einem besonderten Kapitel über die Akupunktur und auch dann um die Gentechnologie. Das ist jetzt keine alternative Heilmethode, aber das ist ein weiteres Thema darin. Dazu wird in diesem Herbst ein zweiter Band erscheinen, und der wird sich mit den Themen Abtreibung, Suizid, also das heißt Selbstmord, Organtransplantation und Todesdefinition, Homosexualität und sexuelle Identität und Bachblütentherapie beschäftigen. Und im nächsten Frühjahr wird ein dritter Band dazu voraussichtlich herauskommen mit den Themen Euthanasie, also Sterbehilfe, Homöopathie, Hirnforschung, embryonale Stammzellen und geistliche Hintergründe von Depressionen und Yoga. Ja, also das ist eines. Wer sich noch intensiver für traditionell chinesische Medizin interessiert, da hatte ich ja schon zwei kleine Bücherchen geschrieben, die auch draußen sind. Über Schöpfung und Evolution findet ihr da draußen etwas, was ich geschrieben habe, über das Sakrileg von Dan Brown, die Auseinandersetzung über die angebliche Ehe Jesu und die apokryphen Evangelien und so weiter. Ihr findet auch eine Auseinandersetzung mit modernen Bibelübersetzungen, insbesondere der Volksbibel, der Bibel in gerechter Sprache. Und auch dem sogenannten Junior-Chef, aber dann ebenfalls mit einem Abriss aller anderen Bibelübersetzungen, mit ihren Stärken und Schwächen. Und dann ist da auch draußen auch noch ein kleines Büchlein, wo ich einen Aufsatz geschrieben habe über Blaise Pascal und sein Leben und seinen Weg zum Glauben und solche Dinge. Also es wäre dann mehr so ein kirchengeschichtlicher Einblick, der aber auch ganz motivierend sein kann. Falls euch da irgendetwas interessiert, blättert drin, lest darin. Wenn ihr das mitnehmen wollt, dann habe ich ein kleines Schildchen dabei gelegt. Legt mir doch dann irgendwie ein Äquivalent in irgendeiner konvertierbaren Währung dann da hinein, in das kleine Kästchen, was dort liegt. Und dann könnt ihr das auch gerne dauerhaft mit euch nehmen. Ja. Ich habe einige Zeit darüber gegrübelt, wie ich nun heute Abend weitermache. Und heute Morgen wurde ja schon angekündigt, ich will weitermachen mit alternativen Heilmethoden. Und erst einmal wäre die Frage, warum beschäftigen wir uns damit? Und ich glaube, das hat mehrere Gründe. Einer der wahrscheinlich für uns allgemein einsichtigen Gründe ist, dass heute wahrscheinlich keiner, der in Deutschland lebt, an alternativen Heilmethoden vorbeikommt. Ich vermute einmal, wenn ich euch einzeln frage, alle von euch wurden schon mal von ihrem Krankengymnasten, Arzt, Hebamme oder sonst irgendwas mit alternativen Heilmethoden, zumindest mit den Angeboten dieser Heilmethoden, konfrontiert. Und dann ist ja die Frage, wie gehen wir damit um? Sagen wir, alles in Ordnung, super, machen wir einfach. Oder haben wir manchmal ein ungutes Gefühl dabei? Und jetzt ist natürlich dieses ungute Gefühl zu wenig, um uns selbst darüber eine Meinung zu bilden, ist diese alternative Heilmethode für Christen akzeptabel oder nicht. Also auf der einen Seite, wir werden damit konfrontiert, diejenigen, die im Gesundheitswesen tätig sind besonders, aber auch alle anderen werden damit konfrontiert. Beispielsweise die Kinderärztin, zu der wir gehen, schlägt uns regelmäßig vor, kleine homöopathische Globuli den Kindern zu verabreichen, wenn die irgendeine Erkrankung haben. Ein Beispiel nur davon. Vielleicht geht ihr zu irgendeinem Arzt, der sagt, ja, jetzt hast du da innere Energieprobleme, jetzt muss man bei dir Reiki machen, nicht? Und dann fährt er mit den Händen über deinen Körper hinüber, um da spirituelle Energie zu übertragen und den Körper wieder ins Energiegleichgewicht zu bringen. Oder irgendetwas anderes. Also das ist heute sehr weit verbreitet in der Fortbildung, in der Ausbildung, in der Therapie und zwar nicht mehr nur von Heilpraktikern, sondern auch von ganz normalen Ärzten. Also das ist ein Anlass davon, wo wir selbst betroffen sind, manchmal wo Angehörige betroffen sind, manchmal da, wo Freunde, Bekannte in unserem Umfeld mit diesen alternativen Heilmethoden betroffen sind. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch eine ganz andere Frage, die uns dafür motiviert. Das ist nämlich die, wenn wir von Krankheit betroffen sind, dass wir, und das betrifft ja manche von euch auch, dass manche von euch lange Zeit mit Krankheiten zu tun haben, gerne diese Krankheiten loswerden wollen, aber die klassische Medizin bisher keine durchschlagenden Erfolge erbracht hat und sich dann automatisch ja auch die Frage stellt, sollten wir nicht legitimerweise auch alternative Heilmethode suchen und anwenden? Und auch das ist ja durchaus eine berechtigte Frage, ein berechtigtes Anliegen, wo das nicht durch die Medizin an uns herangetragen wird, sondern wo wir uns selbst fragen, gibt es da nicht vielleicht noch ganz andere Möglichkeiten? Nun, zuerst einmal müssten wir definieren, was wir denn überhaupt unter alternative Heilmethoden verstehen. Heute wird im medizinischen Bereich auch immer mehr der Begriff der Komplementärmedizin benutzt. Und damit will man zum Ausdruck bringen, dass sie eine Ergänzung sein soll. Jetzt die Frage, Ergänzung zu was oder Alternative zu was? Und Alternative und Ergänzung zur klassischen, materialistisch ausgerichteten westlichen Universitätsmedizin. Alternativmediziner sprechen dann häufig etwas abfällig von der Schulmedizin und meinen damit eben die Medizin, die der normale, klassische, westliche Mediziner in seiner Ausbildung sich aneignen muss. Und dazu werden also Alternativen gesucht. Diese Alternativen sind aus mehrererlei Hintergründen gespeist. Zum einen sind die Menschen nämlich enttäuscht von dem übergroßen Anspruch, den die klassische Medizin gestellt hat. In den vergangenen Jahrzehnten sind viele Ärzte aufgetreten mit dem Anspruch, wie man das manchmal nennt, die Halbgötter in Weiß. Nicht? Also das heißt, auch bis heute findet ihr manche Ärzte, die auftreten mit der Selbstsicherheit, wir haben die Sache in der Hand. Oder dann typisch, wenn ein Patient stirbt, wir haben den Patient verloren. Ich meine, das ist auch, merkt man, diesen Größenwahn, der eigentlich dahinter steht. Wir haben versagt oder sonst irgendwas. Kann ja auch sein, dass sie mal Fehler machen. Aber letztendlich sollten Christen akzeptieren, das Leben ist in der Hand Gottes und nicht in der Hand des Arztes. Aber viele Ärzte treten so auf, als ob sie das in der Hand hätten. Wenn dann nichts mehr möglich ist, scheuen sich auch viele Ärzte, das zu sagen. Und das treibt sie dazu, alle möglichen anderen Therapien noch anzubieten. Darüber hinaus, die materialistische Medizin hat viele Menschen enttäuscht. Sie haben den großen Anspruch gehört, haben in ihrem Leben erfahren, dass der nicht eingelöst werden kann und deshalb gehen sie auf Distanz zu dieser Medizin. Darüber hinaus gibt es auch einschneidende Schwächen, Skandale in dieser materialistischen Medizin, die viele Menschen zum Aufhören, also oder zum besonders sich konzentriert damit zu beschäftigen, geführt hat. Also das ist eines. Eine Anlass, dass die Alternativmedizin sehr boomt, ist die Enttäuschung über den Anspruch der klassischen Medizin, der materialistischen Medizin. Ein anderer Anlass ist die Öffnung gerade Westeuropas für andere Religionen. Das ist das, was wir Pluralismus nennen. Nicht nur eine Sache ist wahr, sondern es gibt viele Wahrheiten. Das ist die Auffassung vieler Menschen heute. Und das bezieht sich nicht nur auf den engeren Bereich der Religionsausübung, also des Gottesdienstbesuches, sondern das bezieht sich heute häufig auf jeden Bereich der Wirklichkeit. Es gibt wissenschaftliche Abhandlungen, ihr kennt das vielleicht im Bereich der Chaostheorie, wo dann gesagt wird, eigentlich selbst in der Naturwissenschaft herrscht das Chaos vor. Es gibt mehrere Wahrheiten nebeneinander und nicht nur eine. Ich möchte das heute Abend nicht alles diskutieren, sind auch Ansätze daran da, denen wir ernsthaft nachgehen müssten. Aber dieser Trend in der Gesellschaft hat zu einer weitgehenden Öffnung gegenüber alternativen Heilmethoden geführt. Und das innerhalb der letzten 20 Jahre. Wir merken das unter anderem darin, in unserem Berufsfeld möglicherweise. Wir merken das in der Öffentlichkeit, wo solche Sachen diskutiert werden. Ich habe dann einmal verglichen, das Magazin Geo hat Anfang der 90er Jahre einen Bericht über Homöopathie veröffentlicht. Und der war durchweg kritisch. Haben sich kritisch auseinandergesetzt mit wissenschaftlichen Studien und so weiter. Dasselbe Magazin hat vor 3 Jahren einen Artikel veröffentlicht über Homöopathie. Vollkommen anders. Und da wurden nicht die Daten, die man früher genannt hat, widerlegt, gar nicht. Sondern es geht gar nicht mehr um Daten und Fakten. So, es geht vielmehr um Gefühle, um Erlebnisse, um Erfahrungen dabei. Und die werden natürlich subjektiv ausgesucht. Und dieser Artikel war dann vielmehr ein Werbeartikel für Homöopathie. Sachlich brachte er kein einziges neues Ergebnis dabei. Aber hier merkt man auch da, große Magazine schwenken um im Zeitgeist zu bleiben. Denn sie wollen ja weiterhin gekauft werden, was ja verständlich ist. Nicht? Ist ja klar. Also hier sind einige der Wurzeln, woher es kommt, dass alternative Heilmethoden sich weit verbreitet haben und ein paar Gründe, warum wir uns damit auseinandersetzen. Jetzt wäre die Frage, die ich weiterhin stellen und beantworten will, inwiefern sind denn alternative Heilmethoden aus christlicher Sicht gewollt, positiv zu bewerten? Und da möchte ich festhalten, alternative Heilmethoden sind aus christlicher Perspektive erst einmal gut und wünschenswert. Warum? Nun, in erster Linie deshalb, weil die rein materialistisch-mechanistische Medizin ja das Menschsein unbiblisch einschränkt. Ich habe gestern darauf hingewiesen, dass nach biblischem Menschenbild der Mensch aus Körper, Seele und Geist besteht. Die klassische Medizin hat aber sowohl Seele als auch Geist ausgesondert. Es gibt heute auch Mediziner, die zumindest das Psychische mit berücksichtigen, aber es gibt dann auch andere Mediziner, die selbst das herauswerfen aus der klassischen Medizin heraus, wo dann eben gesagt wird, dass per se alle psychischen Probleme nur eine Frage des Stoffwechsel, also Stoffen von Ungleichgewicht im Stoffwechsel sind. Damit will ich nicht sagen, dass das keine Rolle spielt, aber wenn ich es nur darauf zurückführe, dann ist das ein rein mechanistisches Weltbild. Und dieses mechanistische Weltbild teilt die Bibel nicht. Und eine Medizin, die nur auf einem rein mechanistischen Weltbild aufbaut, kann nicht unser uneingeschränktes Ja als Christen haben. Sondern müssen wir sagen, diese Medizin braucht eine Ergänzung, braucht auch eine Alternative oder eben ein Komplementärangebot. Und das will ja Alternativmedizin sein. Insofern, erst einmal müssten wir offen sein für Alternativangebote. Darüber hinaus sollten wir auch offen sein für Alternativangebote, weil die klassische Medizin nicht in erster Linie an deiner Gesundheit interessiert ist. Das müssen wir uns auch, ohne da in Depression zu fallen oder das Ganze zu überziehen, uns erst einmal eingestehen. Die meisten Ärzte, die wir besuchen, sind, und hier sind ja einige von euch sind ja im Pflegeberuf tätig, ich hoffe, ich trete euch da nicht zu nahe, aber die meisten Ärzte machen das nicht ihren Job aus reiner Menschenfreundlichkeit, sondern weil sie damit Geld verdienen. Ich meine, ist ja auch klar, das ist ja kein Geheimnis. Ist auch erstmal ja nichts Schlimmes. Das tut der Bäcker ja auch. Ich hoffe, ich nehme euch damit keine Illusion, dass ihr nicht denkt, der Bäcker tut das nur, damit ihr schön morgens in Prag leckere Brötchen habt. Und das ist dann seine Belohnung schon, dass er euch im Geiste sieht, wie ihr dann in das knusprige Brötchen reinbeißt. Nein, der tut das, um damit Geld zu verdienen. Und der normale Mediziner tut seinen Job, um damit Geld zu verdienen. Der ist Geschäftsmann. Und das sollte uns natürlich dann vor Augen führen, derjenige, der am meisten an deiner Gesundheit interessiert ist, das solltest du selbst sein. Du musst darauf achten. Nun, wenn ich jetzt mal etwas ketzerisch sage, dabei müssten wir sogar realisieren, ein Arzt ist in erster Linie daran interessiert, sein Produkt möglichst langfristig zu verkaufen. Das heißt, er ist am meisten daran interessiert, dass du nicht stirbst natürlich, aber dass du möglichst langfristig krank bleibst. Ja, ich meine, stell dir doch mal vor, du hast einen Arzt, eine Konsultation und du bist gesund. Ja, der würde ja pleite gehen. Oder? Also ich meine, ich übertreibe natürlich ein bisschen, um eine grundsätzliche Aussage vor Augen zu führen, die wir vielleicht noch deutlicher sehen, wenn wir dann manche Werbeveranstaltungen der Pharmaindustrie vor Augen haben. Die Pharmaindustrie ist ein Multimilliardengeschäft. Ja. Ja, aber auch die Ärzte, der Arzt interessiert sich gerade so viel, wie er in Minuten von der Krankenkasse bezahlt bekommt für deine Gesundheit. Das ist so. Ja, also, dass wir immer Ausnahmen haben, ich habe euch ja bewusst bei der Einleitung gesagt, ich überziehe etwas mit meiner Kritik, um einen Punkt deutlich zu machen, von dem ich überzeugt bin, der ist ein Problem in unserem Gesundheitswesen. Und ich arbeite mit einigen Ärzten zusammen und die bestätigen genau dasselbe. Das ist nicht nur eine Sache, die ich als Außenstehender sage, das sagen Ärzte selbst auch so. Und wenn ihr die Erfahrung macht, ihr könnt zu Ärzten gehen, die allermeisten Ärzte, du kommst hin, der hört dir 2 Minuten zu und dann gibt er dir die Diagnose, da wird nichts detailliert untersucht. Oder dann hat er einen neuen Röntgenapparat, ja, und dann wirst du auch mal gerönt, vielleicht auch, wenn es nicht unbedingt sein muss, weil der amortisiert werden muss. Ein Arzt ist erstmal Geschäftsmann. Und das ist ja durchaus, was auch neutrale Untersuchungen von neutralen Stellen, Universitäten und so weiter bestätigen. Damit will ich nicht sagen, dass ihr jetzt bei jedem Arztbesuch eine Angst haben müsst. Und das, was ich auch durchaus gar nicht in Frage stellen will, dass viele Ärzte sehr idealistisch in ihrem Beruf drin sind und auch wirklich eine gute Arbeit wollen. Aber wir müssen uns auf der anderen Seite nicht nur die Werbung der Ärzte selbst und des Krankengesundheitswesens anhören, sondern du musst daran denken, du bist an deiner Gesundheit zuerst interessiert. Und nun, was ich darauf hinaus will, ist dann ebenfalls die Pharmaindustrie, die natürlich auf der einen Seite das medizinische Forschen stark mit beeinflusst, die auf der anderen Seite auch ihre Produkte absetzen will, wo es um viel Geld geht und nun mal, wiederum natürlich überzogen, aber durchaus im Kern ernst gemeint, stellt euch vor, die Firma, die in erster Linie ihr Geld mit Insulin verdient, also Insulinherstellung. Die würde jetzt in ihren Forschungsarbeiten ein Medikament entwickeln können, das mit einmaliger Einnahme jede Diabetes beseitigt. Jetzt rein hypothetisch. Was meint ihr, was würde dieses Unternehmen damit machen? Bitte? Vorschläge? Einstampfen, vielleicht in den Tresor legen, man weiß ja nie für spätere Zeiten. Was sie sehr wahrscheinlich nicht tun würden, ist das zu produzieren, zu verkaufen. Warum? Weil wenn du einen Diabeteskranken hast, dann hast du einen lebenslangen Kunden, der jeden Monat viel bezahlt dafür, was er bekommt. Hingegen, wenn du ein einmaliges Medikament, selbst wenn das 2000 Euro kosten würde, das Medikament, dann wärst du deine Kunden los. Also damit will ich ja auch wiederum nicht sagen, dass die Pharmaindustrie nur alles Böse für uns will, das auch nicht. Aber ich will euch dazu etwas anreizen, dass ihr nicht nur jeder Werbung glaubt. Dass ihr nicht nur denkt, ihr geht zum Arzt und ihr gebt euren Körper ab und der sorgt dafür, dass der wieder gesund zurückgegeben wird. Sondern ich will euch damit nur herausfordern, ihr selbst seid am meisten für eure Gesundheit verantwortlich und ihr solltet am meisten Interesse dafür haben. Und da kann der Arzt ein guter Berater sein, aber ihr solltet nicht blind jemanden anders vertrauen, der alle möglichen Motive, Vorstellungen dabei hat, die sich bei demjenigen mischen, sondern du selbst bist derjenige, der darauf sorgen soll. Das ist mein Hauptpunkt, auf den ich hinaus will. Und deshalb sollten wir auch Alternativen in Betracht ziehen und heranziehen als Begleitung für das, was uns Ärzte empfehlen. Deshalb wird ja allgemein auch gesagt, wenn du eine schwere Erkrankung hast, verlass dich nicht nur auf die Diagnose eines Arztes. Egal wie gut er es meint, hol mindestens noch zwei oder drei andere Meinungen ein und häufig wirst du feststellen, da gibt es eine gewisse Deckungs-, also eine gewisse Schnittmenge, aber dann gibt es auch deutlich unterschiedliche Vorstellungen, was dir da empfohlen wird, was du tun sollst. Also auch das fordert ja deine Verantwortung heraus. Ich habe das selbst gemerkt, als ich im Krankenhaus gewesen bin mit meinem Krebs, immerhin eine durchaus schwere Erkrankung, da war das Interesse der Ärzte und der Pfleger durchaus mir nicht böse. Die waren alle lieb und nett. Aber letztendlich hätte ich an einigen Punkten nicht gesagt, halt und so bitte nicht, wäre ich möglicherweise gestorben, menschlich gesehen. Also ich erinnere mich dort an einen Fall, wo mich dann, das war dann jetzt kein Arzt, sondern das war ein Pfleger, dann einfach mit einem anderen auf das Zimmer bringt, der gerade an chronischer Bronchitis litt, nachdem ich meine Chemotherapie ganz durch hatte. Hinterher, als ich dann sie frage, ob denn jetzt nicht das mit dem Immunsystem und so ein Problem wäre, dann sagten sie, ach ja, tut uns leid, haben wir nicht dran gedacht. Ja. Auch noch andere Punkte kann ich euch nennen, die ich dort erlebt habe, die gar nicht gegen das Krankenhaus sprechen, das steht tagtäglich überall. Meine Großmutter ist mit daran gestorben, dass sie Blutverdünnungsmittel gehabt hat und dass man vergessen hatte, nach der Operation das abzusetzen. Ja, auch nur ein Fall von vielen anderen, und ich will damit gar nicht sagen, es ist alles schlecht, nicht, dass ihr mich falsch versteht, nicht, dass ihr jetzt nur Angst vor dem Krankenhaus habt, gar nicht, das Krankenhaus tut gute Arbeit, aber ich will nur herausfordern, denk mit, setz du dich damit auseinander, und das fordert eben auch Alternativen. Also, ich hoffe, dieser Punkt ist klar, ohne, dass ihr jetzt nur mit Angst hingeht und ohne, dass ihr das blinde Vertrauen einem Mediziner oder Krankenhaus gegenüber habt. Beides wäre falsch. Nun, Alternativen sind also notwendig, sind gut dabei. Übrigens hier ganz am Rande, ich hätte einen Vorschlag für das Bundesgesundheitsministerium. Also auch wenn ich ja asiatische Medizin nicht immer nur positiv sehe, ein Faktor in der asiatischen Medizin scheint mir durchaus bedenkenswert zu sein. Nämlich in China wurden früher die Ärzte lediglich bezahlt, solange der Patient gesund war. Und sobald der Patient krank war, bekam der Arzt kein Geld mehr. Tja, ich meine, ist doch eigentlich genial, oder? Jetzt könnten wir natürlich sagen, wir bezahlen den für nichts, aber ist nicht jemand viel mehr motiviert, dich gesund zu machen, wenn er bezahlt wird, nur wenn du gesund bist, als jemand, der bezahlt wird, wenn du krank bist? Jetzt könnten wir natürlich, wir denken umgekehrt, ja, der bringt ja die Leistung und für die Leistung wird er bezahlt. Aber umgekehrt könnte es natürlich durchaus auch dazu motivieren, die Leistung noch etwas auszubauen, wo es nicht unbedingt nötig wäre. Sonst wäre der Mediziner, der macht dich gesund und dann kann er sich ausruhen in der Zwischenzeit, nicht? Und sein Geld. Also ich würde gerne jemanden bezahlen, der so arbeitet, wenn ich dann mehr Chancen auf Gesundheit hätte. Auf jeden Fall, das war jetzt auch nicht ganz ernst gemeint. Ich habe die Eingabe auch noch nicht gemacht. Ich weiß auch nicht, ob man darauf hören würde. Also, wir sind für Alternativen, sollten für Alternativen offen sein. Alternativen sind generell gut. Ich glaube sogar, dass wir als Christen herausgefordert sind, alternative Heilmethoden selbst noch mehr zu praktizieren. Eine habe ich euch ja gestern genannt, das ist zum Beispiel das Gebet. Das Gebet ist offensichtlich eine alternative Heilmethode. Denn ich habe bisher noch keinen Medizinstudenten getroffen, deren Professor in der Vorlesung sie aufgefordert haben, also wenn Sie jetzt einen Patienten haben, beten Sie erstmal. Ist mir bisher noch nicht begegnet, möglicherweise gibt es die auch, aber im Allgemeinen könnten wir das als alternative Heilmethode betrachten. Und wir sollten davon eifrig Gebrauch machen, denn wir bekennen doch alle, dass Gott der Schöpfer Himmels und der Erden ist, dass er unser Schöpfer ist, dass er unseren Körper kennt, dass er allmächtig ist, dass er unser liebender Vater ist. Ich könnte das noch ausdehnen. Und dann sollten wir ganz fest davon ausgehen, dass Gott die optimale Therapie für uns kennt und hat. Und wie ich gestern gesagt habe und hier nochmal wiederholen will, ich glaube, wir würden durchaus auch mehr Erfahrungen mit Gott machen, dass er eingreift, wenn wir von dieser alternativen Heilmethode mehr Gebrauch machen würden. In früheren Jahrhunderten haben das Christen viel mehr getan. Das lag zum Teil einfach an dem schlechten Zustand der Medizin. Denn da ging wirklich nur der ins Krankenhaus, der schon mit dem Leben abgeschlossen hatte. Aber heute ist das ja zum Glück nicht ganz so. Aber wir sollten uns nicht aufgrund der Erfolge der Medizin diese Alternative wegnehmen lassen. Also erste alternative Heilmethode in der Bibel ist das Gebet. Zweite alternative Heilmethode in der Bibel ist die auch von mir gestern genannte Salbung der Ältesten. Auch das steht da ja definitiv drin, dass es, wenn der Kranke die Ältesten ruft, sie über ihn beten und sie gesalbt werden, also die Kranken, dass es dann besser mit ihm gehen wird. Und auch da könnte ich Beispiele aus unserer Gemeinde und anderen erzählen, wo Menschen Linderung erfahren haben oder sogar gesund geworden sind. Und auch hier ist das eine alternative Heilmethode, die nicht zum klassischen Repertoire des normalen Mediziners gehört. Und wir sollten die wiederentdecken und neu entdecken, weil da ja die Autorität Gottes hintersteht. Nun, in der Gefahr, jetzt für einen Charismatiker gehalten zu werden, möchte ich doch auch erwähnen, dass im 1. Korintherbrief die Gabe der Krankenheilung erwähnt wird. Und ich sage in der Gefahr, ich meine, wir sind durchaus bibeltreu, wenn wir sagen, wenn da steht Gabe der Heilung, dann gibt es eine Gabe der Heilung. Nun dürfen wir nicht das verwechseln mit der Werbung mancher charismatischer Gemeinden, die das für sich in Anspruch nehmen und daraus eine Show machen, die in erster Linie eine Person in den Vordergrund stellt. Das ist natürlich falsch. Aber ungeachtet dieses Missbrauchs gehe ich davon aus, dass es Menschen geben kann, die von Gott eine besondere Begabung bekommen haben, dass sie für Menschen beten, dass Gott da besonders sie gebraucht, weil sie das Anliegen haben, weil Gott auf dieses Gebet hört. Wie gesagt, auch die Gabe der Heilung gibt nicht, wie manche Charismatiker sagen, eine Garantie auf Heilung. Sozusagen, da kommt jemand und wedelt mit seinem Jackett und alle werden gesund, egal was da passiert. Ich habe ja gestern darauf hingewiesen, dass auch immer die Ursache der Krankheit entscheidend ist. Aber jemand, der in inniger Verbindung zu Gott steht, dem kann Gott auch zeigen, oh, hier, bei dem ist eine Sünde dabei. Oder bei dem will ich mich verherrlichen, dass er die Krankheit erträgt. Oder bei dem will ich mich verherrlichen, dass ich in 10 Jahren heile oder so. Oder dass er sagt, hier hast du die Freiheit, du kannst in meiner Vollmacht für denjenigen beten und der wird gesund. Also Gabe der Heilung nicht als Show-Element, Gabe der Heilung auch nicht als etwas, was ein Mensch aus sich heraus nur verfügen könnte, sondern Gabe der Heilung, so wie andere Begabungen auch, eine besondere Befähigung, die ein Mensch, der in der Nähe Gottes lebt, in dem und in der Gemeinde anwenden kann, indem er seine Aufgabe insbesondere darin sieht, für Kranke und Schwache zu beten, ihnen beizustehen, sie zu besuchen und dann auch zu erleben, wie Gott seine Gebete erhört. Und auch das ist eine alternative Heilmethode, die uns definitiv in der Bibel genannt wird. Und insofern würde ich daran festhalten wollen, alternative Heilmethoden sind für uns von Vorteil. Darüber hinaus gibt es auch alternative Heilmethoden, die nicht in der Bibel erwähnt werden, die trotzdem geboten sind oder die trotzdem eine Möglichkeit für uns bieten, unsere Gesundheit zu erhalten oder wieder zu erreichen. Ich habe gestern darauf hingewiesen, dass gerade für viele von uns, die im Büro arbeiten, einfach etwas Sport, etwas Bewegung, etwas frische Luft eine sehr gute alternative Heilmethode sein kann, als wenn wir nur Pillen schlucken gegen Kopfschmerzen oder Verspannungen. Das ist auch eine alternative Heilmethode. Beispielsweise ist auch durchaus nachgewiesen, dass die regelmäßige Anwendung und die richtige Anwendung von Kneippgüssen kann zur Stabilisierung des Immunsystems beitragen. Dazu führen, dass man weniger schnell anfällig ist für Immunsystem, für Infektionskrankheiten. Auch das ist eine alternative Heilmethode, die durchaus ihre Berechtigung hat und die wir anwenden sollten. Wo wir dann eben keine anderen Präparate schlucken müssen oder dann Antibiotika, die hinterher den ganzen Körper stärker belasten. Also auch da Alternativen. Es gibt dann manchmal auch bei bestimmten psychischen Erkrankungen Alternativbehandlungen, die manchmal auch von Ärzten schon empfohlen werden. Das ist Johanniskraut zum Beispiel, was je nachdem, welche Erkrankung man hat, man kann das natürlich pauschal sagen, durchaus auch eine gewisse Wirksamkeit hat. Oder für bestimmte Hauterkrankungen, Hautprobleme ist relativ gut das Aloe Vera. Es gibt dann natürlich auch Leute, die Aloe Vera als Wunderwaffe gegen alle Krankheiten propagieren. Das ist dann wiederum falsch. Aber gerade für bestimmte Hautprobleme kann das durchaus positiv sein, kann positiver sein als viele Cremes und Salben, die ihr sonst kauft, die in erster Linie auf Mineralölbasis hergestellt werden und der Haut nicht unbedingt gut tun. Ich erinnere mich dann auch mit einem Kinderarzt, mit dem ich zusammenarbeite. Der hatte mal, als wir unsere ersten Kinder bekommen hatten, dazu gesagt, also so bei Kindern, wenn du jetzt also kleine Babys hast und die sind wund, dann viel besser, nimm einfach vom Aldi etwas Sonnenblumenöl, reib dein Kind damit ein. Viel besser als all die anderen Babyöle und so etwas. Es ist viel günstiger, viel hautschonender und also ist für das Kind eigentlich besser. Auch eine Alternative, die nicht immer empfohlen wird, aber die durchaus hier ihren Platz hat. Und ich bin ja jetzt nicht da, um jetzt alle alternativen Heilmethoden zu entwickeln, die positive Hintergründe haben. Ich will euch nur an einem Beispiel zeigen, sowohl in der Bibel als auch außerhalb der Bibel gibt es alternative Heilmethoden, Gesundheitsmethoden, die durchaus für uns positiv sein können. Und die anzuwenden, denke ich, ist für uns durchaus geboten, ist gut für uns. Nun ist es allerdings auch so, dass das nicht heißt, dass wir allen alternativen Heilmethoden gegenüber offen sein sollten, sondern wir sind herausgefordert, alternative Heilmethoden zu überprüfen. Und das ist sogar erst einmal unabhängig davon, ob wir gläubig sind oder nicht. Auch jemand, der nicht gläubig ist, hat durchaus Grenzen, wo er bestimmte alternative Heilmethoden ablehnen muss, weil sie andere Werte in seinem Leben berühren und zerstören. Also ich möchte euch ein paar Beispiele dafür nennen. Für die meisten von uns gibt es beispielsweise eine finanzielle Grenze. Nehmen wir einmal an, du leidest an chronischen Kopfschmerzen. Einmal im Monat hast du für einen ganzen Tag Kopfschmerzen, sodass du da die ganze Zeit im Bett liegst. Das ist in meisten Fällen keine tödliche Angelegenheit, aber eine sehr unangenehme und die sehr mühsam sein kann. Nehmen wir einmal an, ich habe ein neues Medikament erfunden, was todsicher dagegen hilft, gegen diese Kopfschmerzen. Ja, also gut, vielleicht ist die Wortwahl etwas unglücklich. Also ich meine mit 100%iger Erfolgsquote, ja, hilft. Nun biete ich dir diese kleine Präparate an für die kleine Summe von 1 Milliarde Euro. Ja, ich meine, willst du deine Kopfschmerzen loswerden oder nicht? Ich vermute, die meisten von euch würden sagen, naja, das ist ja nett und schön, aber dann müsste ich ja auf meinen Urlaub in Brake verzichten, ich müsste auf mein Auto verzichten, meine Wohnung verzichten, ich könnte nicht mehr essen gehen, Kleider für meine Kinder sind auch nicht mehr drin. Also gut, ich sage dir, das, was du notwendig brauchst für Kartoffeln und Wasser, lasse ich dir das Geld, aber alles andere musst du mir abliefern, bin ich auch noch zufrieden. Aber die meisten würden dann wahrscheinlich sagen, nee, also so wichtig ist mir das nun auch nicht. Dann müsste ich ja alles andere in meinem Leben zurückstellen. Und wir merken, jeder, ob gläubig oder nicht, hat auch da eine finanzielle Grenze, wo wir sagen, da bin ich nicht bereit, das dafür zu investieren. Also das wäre eine. Und ihr merkt, das hat mit Glauben erstmal noch nichts zu tun. Zweite Grenze wäre hier beispielsweise die moralische Grenze. Jeder hat moralische Werte, ob gläubig oder nicht. Und wenn es gilt, die zu überschreiten, dann würden manche sagen, nein, hier bin ich doch nicht bereit, um dieses Ziel zu erreichen, diese Schuld zum Beispiel auf mich zu nehmen. Und das ist jetzt noch gar nicht christlich gemeint, sondern losgelöst davon. Beispielsweise, ich habe jetzt ein Medikament wiederum gegen deine Kopfschmerzen entwickelt, das Medikament musst du einmal im Monat nehmen und das Medikament wird hergestellt aus dem Hirn abgetriebener Embryos. Ja, ihr merkt, meine Fantasie geht jetzt da mit mir durch, nicht? Und ich überlege mir besonders absurde Sachen. Naja, ganz absurd ist das nicht. Ich meine, tatsächlich forscht man auch an solchen Dingen, jetzt nicht für Kopfschmerzen, aber für andere Dinge. Dann würden wahrscheinlich viele von euch sagen, nee, ich kann doch nicht verantworten, dass für mich, damit ich keine Kopfschmerzen habe, Babys getötet werden. Ja, vielleicht seid ihr ein bisschen großzügig und sagt, naja, Abtreibung ist doch legal, ist alles kein Problem. Dann verschärfe ich das noch. Dann sage ich, da müsst ihr jetzt aus dem Hirn lebender Menschen, Erwachsener, da müsste ein Präparat hergestellt werden. Also da geht man irgendwo, was weiß ich, Indien, wo die Menschen billig sind, nicht? Und dann wird da einer gekauft und dann wird da aus dem Gehirn was hergestellt. Wärest du bereit, damit deine Kopfschmerzen zu bekämpfen? Jeden Monat. Und dann würden die meisten, auch die meisten Ungläubigen, die ich bisher getroffen habe, die sind dann doch eingeknickt dabei und sagen, nee, also dann lieber Kopfschmerzen. Ich meine, ich habe auch keine Probleme, das Ganze noch zu verschärfen. Irgendwo hat jeder eine Grenze, nicht? Ja, ich will damit ja nur deutlich machen, irgendwo hat jeder Mensch, egal ob gläubig oder ungläubig, eine moralische Grenze und sagt, nein, dafür nicht. Wir darüber hinaus als Christen haben dann dazu zumindest auch noch eine geistliche Grenze. Nehmen wir einmal an, ich sage dir, deine Kopfschmerzen wirst du los, hier habe ich einen Vertrag, du musst nur deine Seele mit deinem Blut dem Teufel überschreiben. Ich meine, das ist ja wiederum krass, nicht? Aber ich hoffe, dass ihr dann auch sagen würdet, nein, dann behalte ich lieber meine Kopfschmerzen, als meine Seele dem Teufel zu verschreiben. Hoffentlich. Und hier merken wir, auch da haben wir ganz deutlich Grenzen. Ich habe jetzt nur einige wenige aufgezählt. Wir könnten auch noch andere Grenzen aufzählen, die wir alle als Menschen haben. Und da merken wir, dass dieser Satz, erstmal wer heilt, hat recht, oder Hauptsache gesund, oder ähnliche Sätze mehr, dass die von vornherein Quatsch sind. Die stimmen nicht. Ich meine, ich könnte euch ein anderes Beispiel erzählen. Meinetwegen, wir an der Bibelschule haben irgendein neues Projekt. Wir erzählen euch dann davon, was weiß ich, irgendein neues Gebäude gebaut, eine neue Offenbarungstour organisiert. Und dann denkt ihr schön mitfühlend, ja, die Bibelschule Brake braucht Geld. Und morgen geht ihr zur Sparkasse nach Lemgo, nehmt dann eure Kanone mit und sagt, Geld her oder es knallt. Dann packt ihr das ganze Geld in einen Koffer, fahrt dann zu Matthias Rüther und sagt, ich habe gerade die Bank überfallen, hier ist das Geld, jetzt könnt ihr bauen. Was würde Matthias Rüther wahrscheinlich tun? Bitte? Ja. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass er sagen würde, nimm das Geld, geh zurück, stell dich der Polizei, entschuldige dich und nimm die Strafe auf dich. Was er sicherlich nicht tun wird, ist zu sagen, ach, vielen Dank, super, komm, das Geld nehmen wir, strahlen es reich auf der Bank wieder ein und dann bauen wir. Ja, und warum? Wir könnten doch sagen, wer heilt, hat recht oder der Zweck heiligt die Mittel oder so etwas. Und wir merken hier ganz deutlich, auch wenn das Ziel meinetwegen einer neuen evangelistischen Offenbarungstour ist ja gut, wir könnten das nur rechtfertigen, da kommen ja Menschen zum Glauben. Und menschliche Seelen sind doch unbezahlbar, oder? Also ihr merkt schon, ich überzeuge euch noch davon, nicht? Dass ihr alle morgen im Bus lauft. Aber ganz deutlich müssen wir sagen, wenn ein gutes Ziel auf einem falschen Weg erreicht wird, ist das biblisch illegitim, ist das biblisch zu verwerfen. Und genauso müssen wir auch bei der Gesundheit daran denken. Gesundheit ist ein hohes Gut. Und Gesundheit wird von Gott nicht verworfen. Es geht auch nicht darum, dass Gott nicht will, dass du gesund wirst. Aber wir sollten sehr wohl überlegen, auf welchem Ziel wir diese mögliche Gesundheit erreichen wollen. Und da müssen wir eben genauer überprüfen. Und das fordert uns als Christen heraus. Also, was ich euch zeigen wollte, alternative Heilmethoden sind notwendig und sind gut als Ergänzung des klassischen medizinischen Systems. Aber alternative Heilmethoden müssen bewertet werden. Wir können nicht sagen pauschal, alternative Heilmethoden alle sind gut, sondern wir müssen die Grenzen dabei beachten. Nun könnte ich euch ja eine Positivliste ausstellen. Ich habe das auch mal so probiert, spaßeshalber nur. Habe dann so knapp über 100 alternative Heilmethoden aufgezählt und dann jeweils mit einem Plus oder Minus versehen. Diese Liste gebe ich euch nicht mit. Einfach deshalb, weil die erstmal lädt mir eine zu große Verantwortung auf. Nachher sagt ihr mir, also hier, da hast du gesagt, nein, darf ich nicht. Und deshalb bin ich jetzt 10 Jahre lang krank geblieben. Die Verantwortung kann ich ja nicht auf mich nehmen, die musst du selbst tragen dabei. Umgekehrt möchte ich auch nicht die Verantwortung tragen, wo ich nochmal ein Pluszeichen mache und sage, alles in Ordnung. Und dann machst du das hinterher und sagst, bei mir ist es schief gegangen. Oder ich bin dadurch 10.000 Euro losgeworden. Dann kommst du zu mir und willst das Geld wieder haben. Deshalb lieber keine, sondern ich appelliere an eure Verantwortung vor Gott. Und das, damit helfe ich euch, glaube ich, mehr, wenn ich euch Kriterien nenne, nach denen ihr alternative Heilmethoden selbst bewerten könnt. Und dann seid ihr auch in der Lage, neu auftretende Heilmethoden, die ich gar nicht kenne oder die ihr vielleicht noch nicht kennt, weil sie erst nächstes Jahr entwickelt werden, die dann auch bewerten zu können. Und es ist tatsächlich so, in dem Bereich alternative Heilmethoden, jedes Jahr kommen neue Therapien auf den Markt. Alte sterben, manche werden umbenannt und dann weiterverkauft und weiterpraktiziert. Das ist relativ unübersichtlich und deshalb werde ich euch einen Kriterien nennen und werde, sofern ihr es wollt, hinterher in ein oder zwei Beispielen, die ihr dann auswählen könnt, euch eine konkrete Anwendung dieser Prinzipien liefern, sodass ihr dann hoffentlich nachvollziehen könnt, warum ich dann zu einem Ja oder zu einem Nein komme. Also, wenn wir alternative Heilmethoden bewerten wollen, dann ist das erste Kriterium, ist diese alternative Heilmethode überhaupt wirksam? Und jetzt werden manche von euch sagen, ja, das ist doch vollkommen klar. Das ist aber bei weitem nicht klar. Eine große Zahl von alternativen Heilmethoden ist nachweisbar vollkommen unwirksam. Und trotzdem wird sie praktiziert und angewandt. Und natürlich dürft ihr jetzt nicht so blauäugig sein und sagt, ja, ich habe doch einen Prospekt gelesen, da standen doch die Briefe von den Leuten, die geheilt worden sind, drin. Da würde ich sagen, dann seid ihr sehr einfältig, wenn ihr so etwas glaubt. Das sind ja Werbebroschüren, manchmal saugt sich der Verkäufer das selbst aus den Fingern, manchmal hat er sogar Dankesbriefe, aber die sind statistisch vollkommen unrelevant. Nehmen wir mal an, ich habe wieder meine Kopfschmerztablette. Nicht? Und da habe ich jetzt abgedruckt in meinem Prospekt, wo ich die verkaufen will, 5 Dankesbriefe, wo die Leute hinterher keine Kopfschmerzen gehabt haben mehr. Und die liest du. Und dann fragst du mich noch ein bisschen mehr und ich erzähle dir, ja, ich habe es hinterher insgesamt 1000 Personen verschrieben bisher, 5 haben keine Kopfschmerzen, 995 sind krank geblieben. Ja, dann müssen wir sagen, hier ist die Wirksamkeit gleich null. Das hat damit, dass die Kopfschmerzen weggegangen sind, hat wahrscheinlich mit dem Präparat gar nichts zu tun. Und hier sind die Dankesbriefe vielleicht sogar echt, aber sie stehen in keinem Verhältnis zu denjenigen, die nicht geheilt worden sind. Deshalb, wenn wir uns ein Bild davon machen wollen, ob eine alternative Heilmethode überhaupt wirksam ist, und das ist, wie gesagt, kann ich euch versprechen, in vielen, vielen Fällen eben gar nicht so, dann müssen wir uns auf einigermaßen neutrale Quellen verlassen. Und neutrale Quellen können klinische Untersuchungen sein, klinische Tests sein, besonders bei alternativen Heilmethoden, die längere Zeit existieren. Da solltet ihr allerdings auch möglichst welche nehmen, die nicht interessensgeleitet sind. Das heißt nicht von Leuten, die entweder sehr gerade eine Alternativmedizin zu der Alternativmedizin haben, also die Feinde dieser Medizin sind, auch nicht die Anhänger davon, denn die sind dann meistens etwas methodisch oder inhaltlich verfälscht. Eine relativ neutrale Quelle, die auch viele Dinge mit beinhaltet, ist ein Buch von einem Professor Ernst im Springer Verlag herausgekommen, vor 2 Jahren, eine Metastudie. Also das heißt, der hat Studien über alternative Heilmethoden der letzten 10 Jahre ausgewertet, und zwar über Wirksamkeit dieser Methoden, und versucht, die dann wiederum zusammenzufassen und denjenigen, die jetzt nicht jede einzelne Studie lesen wollen, davon das Ergebnis weiterzugeben. Das ist eine gute Hilfe. Ich kann euch das Buch auch mal mitbringen, habe ich jetzt leider nicht dran gedacht. Ich würde sagen, für die meisten von euch lohnt es sich eher, das mal auszuleihen oder bei mir nachzuschauen, denn das ist nicht ganz so günstig. Ich glaube, es hat 58 Euro gekostet oder so etwas. Also nur, um mal drin zu blättern, ist es ein bisschen teuer. Aber das ist eine Quelle, auf die wir Bezug nehmen können. Also die Wirksamkeit überprüfen. Denn eine Methode, die nicht wirksam ist, mit der müssen wir uns nicht weiter auseinandersetzen. Und dabei nicht die Werbung der Anhänger dieser Methode zu Rate ziehen, denn die ist irrelevant in den meisten Fällen zur Bewertung, sondern möglichst neutrale Quellen. Da wir nicht alle Studien selbst lesen und nicht selbst anfertigen können, können wir dann entsprechende Fachliteratur heranziehen oder eben solche Metastudien wie die ich euch da genannt habe. Edzard Ernst heißt der, irgendwie, wie heißt denn das, statistische Untersuchung, alternative Heilmethoden oder irgendwie so ähnlich. Ja, dann als nächstes sollten wir uns die Person und die Therapeuten etwas näher anschauen. Also die Person, die Methode erfunden hat, und die Therapeuten, die sie praktizieren. Denn da erübrigen sich auch einige alternative Heilmethoden. Zum Beispiel gibt es im Bereich der Krebstherapie einige alternative Heilmethoden. Und wenn du dich etwas mit der Biografie vieler dieser Personen beschäftigst, dann merkst du, manche von denen saßen schon mehrfach hinter Gitter wegen betrügerischer Absicht, betrügerischem Verkauf von Medikamenten, Ausrauben von armen Patienten und all so etwas. Und wenn du solch eine Person hast und das irgendwo, meinetwegen durch Internetrecherche oder andererseitig herausbekommst, dann würde ich hier nach dem Motto vorgehen, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er mal die Wahrheit spricht oder so ähnlich, ne, ich gehe das ja. Und tatsächlich einer, der schon mehrfach aufgefallen ist wegen Betrug in diesem Bereich, sollten wir besonders skeptisch darauf achten oder von vornherein gleich über Bord werfen. Oder Leute, die mit gefälschten medizinischen Doktortiteln oder Professorentiteln um sich werfen, da solltet ihr auch vorsichtig sein. Denn ihr dürft nicht alles glauben, was da steht. Wenn da steht Professor, Doktor, Med, so und so. Es gibt zahlreiche Leute in diesem alternativen Heilbusiness, die haben nicht mal Medizin studiert, geschweige denn ein Doktor oder ein Professor, sondern den haben sie sich selbst gegeben. Und solange kein Kläger da ist, ist auch kein Problem da. Können sie damit werben, wie sie wollen. Erst wenn da jemand sich beschwert, dann ist das ein Problem. Oder wenn sie von Liechtenstein aus verschicken, haben sie noch weniger ein Problem, nicht? Oder so. Also das heißt, immer ein bisschen drauf achten. Oder manchmal steht dann da auch, was weiß ich, Doktor, Medizin, was weiß ich, und dann Uganda, nicht? Dann dabei. Und nicht, dass ich was gegen Uganda habe, aber es gibt eben einige Länder auf der Welt, wo das mit den akademischen Graden nicht ganz so gehandhabt wird wie in Europa oder USA. Und dann kann es manchmal so sein, dass der einfach mal 2.000 Euro bezahlt hat oder je nach Land auch mal 20.000 Euro und dann hat er den Titel. Aber das sagt eben nichts über seine Kompetenz aus. Also nächstes ganz weltliches Kriterium ist die Person und derjenige, der das praktiziert, glaubwürdig und fähig dazu. Und da sollten wir versuchen nachzuschauen. Manchmal kann man einfach fragen, ja, was haben Sie denn da für Dokumente oder so, wo haben Sie denn da einen Abschluss gemacht? Manche Leute werden dann schon wütend, wenn sie zu wütend werden. Ja, dann nehmt lieber Abstand davon, nicht? Dann könnte es sein, dass jemand was zu verbergen hat oder einfach sonst sauer ist. Und denn, wie gesagt, ich sage euch ja, du bist für deine Gesundheit verantwortlich. Und wenn du einem Scharlatan aufsitzt, der wird dafür nicht gerade stehen, wenn du tot bist. Nicht, sondern du musst das auslöffeln. Also, dann nächstes Kriterium. Jetzt müssen wir etwas mehr hinschauen, wie die Methode vorgibt zu heilen und ob sie wirklich so heilt, wie sie vorgibt. Grundsätzlich können wir alternative Heilmethoden in zwei Gruppen einteilen. Die eine Gruppe alternative Heilmethode gibt vor, durch natürliche, das heißt weltimmanente Kräfte und Mittel zu wirken. Das heißt durch chemische Substanzen, durch physikalische Wirksamkeit, durch Energien und ähnliches mehr. Und die anderen geben vor, dass sie durch übernatürliche, göttliche, religiöse Kräfte wirken. Also einerseits übernatürliche Kräfte und einerseits innerweltliche Kräfte. So könnten wir das im Groben einteilen. Und die müssen wir hier unterschiedlich überprüfen. Nun, bei den Methoden, die vorgeben, durch innerweltliche Kräfte zu wirken, da haben wir wiederum verschiedene Untergruppen. Nämlich die Untergruppe von einer Methode, die vorgibt, innerweltlich mit Kräften, also erforschbaren Kräften zu arbeiten. Und das tun sie tatsächlich auch. Und bei dieser Methode würde ich in den meisten Fällen sagen, die ist für uns akzeptabel. Da gibt eine Methode vor, da sind irgendwelche Heilkräuter, da sind Essenzen drin, die tun meinetwegen deiner Atmung gut. Und dann können wir feststellen, tatsächlich auch, obwohl der Arzt das nicht empfiehlt, hier sind bestimmte ätherische Öle drin, die tun mir jetzt gut, wenn ich sie inhaliere. Und dann könnten wir sagen, kein Problem, das kann man machen. Natürlich muss man jetzt immer noch auf Nebenwirkungen achten und so etwas, das ist aber das, was wir im normalen medizinischen Bereich auch tun. Dann gibt es diejenigen alternativen Heilmethoden, die vorgeben, naturwissenschaftlich zu wirken. Es ist aber eine Wirksamkeit bisher noch nicht hinlänglich nachgewiesen. Aber sie ist relativ plausibel. Das gibt es auch. Es gibt Methoden, da gibt es noch keine klinischen Studien, die das unterstützen, vielleicht weil die Methode noch nicht alt genug ist. Oder weil keiner das viele Geld investiert hat, um eine klinische Studie dafür in Auftrag zu geben. Aber es klingt aufgrund unseres bisherigen medizinischen Wissens relativ plausibel. Auch bei solch einer Methode würde ich sagen, da spricht relativ wenig dagegen. Die jetzt allerdings die nächste Stufe wäre, die Methode gibt eine innerweltliche Wirksamkeit vor, aber es ist gar nicht plausibel, es passt gar nicht zu dem, was wir bisher in der Naturwissenschaft wissen und auch wie wir die Welt wahrnehmen. Es wird aber trotzdem behauptet, das sind diese immanenten Kräfte, da müssen wir dann besonders vorsichtig drauf schauen. Die meisten Anhänger dieser Methoden sagen, ja, das ist ja vollkommen klar. Das ist eine vollkommen neue, revolutionäre Therapie. In 20 Jahren wird das der Standard sein und alle werden erkannt haben, dass es wirklich auf Naturkräften beruht. Das kann natürlich jeder behaupten. Ob das so ist, das gehen wir erst in 20 Jahre. Ich kann euch allerdings aus der Medizingeschichte, es gibt ein sehr gutes Buch über von einem Professor für Medizin, also einem echten Medizinprofessor, Robert Jüthe, der hat sich auf Medizingeschichte spezialisiert, was er eben über die Geschichte alternativer Heilmethoden beschrieben hat. Und ein eindeutiges Ergebnis solcher Untersuchungen ist, dass die meisten alternativen Heilmethoden, deren Ideen absurd waren, vor 100 Jahren, bis heute absurd geblieben sind. Also das heißt, die bloße Hoffnung darauf, dass irgendeine absurde Methode mal in 20 Jahren bewiesen werden würde, wenn sie allem unserem bisherigen Wissen widerspricht, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr minimal. Es mag da dann auch mal Ausnahmen geben, aber das ist dann so wie Lotto spielen. Und darauf sollte man sich nicht einlassen. Also dann ist lieber Vorsicht geboten und zumindest dann noch eine etablierte Therapie parallel dazu zu machen, wenn man das tut, und genau mal drauf zu schauen, was da gemacht wird. Also zum Beispiel gab es einen Herrn Reich, der hat einen sogenannten Orgonstrahler entwickelt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also er hat nämlich gesagt, dass es so im Menschen gäbe es eine Art Lebensenergie, das ist ja diese Orgonenergie, und die sei auch in unserer Umgebung anzutreffen und die würden wir aufnehmen in uns. Und das war natürlich eine ganz neutrale Energie, das sei jetzt nicht irgendwas Religiöses. Und er hat dann ein Apparat entwickelt, wie Menschen, die krank sind, weil ihnen eben die Orgonenergie fehlt, dass diese Orgonenergie hinzugeführt werden kann. Etwas flapsig und vereinfacht dargestellt, ist das so eine Art Kasten, in dem du drin bist, der etwas isoliert ist. Dann wird dort ein Gartenschlauch eingeführt. Am anderen Ende gibt es einen großen Trichter. Dieser Trichter soll die Orgonenergie aus der Umgebung aufsammeln und die wird dann durch den Trichter gebündelt und durch den Gartenschlauch eben in der abgeschirmten Hütte, in der du bist, auf die kranke Körperstelle einwirken lassen. Es gibt bis heute begeisterte Anhänger von dem Herrn Reich und dieser Orgonenergie. Aber so funktioniert das. Das amerikanische Gesundheitsministerium hat auch diese Apparate untersucht, hat die dann verboten aus verständlichen Gründen, weil sie gesagt haben, es mag ja sein, dass irgendwo mal irgendwann jemand eine Orgonenergie entdeckt, aber im Moment ist da nicht der geringste Hinweis, dass es eine medizinisch nachvollziehbare Wirksamkeit gibt. Und deshalb kann das nicht verkauft werden. Das sei Grenze an Betrug, haben die gesagt. Wobei jetzt natürlich im Umkehrschluss manche Anhänger von dem Herrn Reich, die sagen, das sei eine riesengroße Verschwörung und das Gesundheitssystem würde das alles nur unterdrücken, weil das eben alles revolutionieren würde und Geld sparen würde und was weiß ich. Also häufig sind auch manche Anhänger alternativer Heilmethoden, manche tendieren etwas zum Paranoiden manchmal, nicht? Also ich habe auch schon Leute getroffen, diskutiert, der hat mir dann so, ich erinnere mich auf der Straße, war das jemand, hat mir jemand gesagt, er hätte das Geheimnis gefunden, wie alle Fahrzeuge nur noch mit Wasser fahren könnten. Aber seitdem er das gefunden hat, wird er verfolgt. Und deshalb, er müsse das verstecken und er halte das dann im Geheim und so. Der meint das ganz ernst, hat mir Seiten voller Formeln und also etwas gezeigt. Und es gibt solche Leute, wie es auch zig Leute gibt, die das Perpetuum mobile schon erfunden haben, nicht? Und so. Nur ist es so, das funktioniert halt alles nicht. Also, aber wenn solche Leute euch irgendwelche Geschichten erzählen, seid erstmal skeptisch. Der meiste Unsinn blieb auch Unsinn. Und die meisten fantastischen Ideen blieben auch fantastische Ideen. Deshalb, da würde ich eher von abraten, wenn das zu luftig ist. Nun, dann gibt es auch noch die alternativen Heilmethoden, die sagen, dass sie durch innerweltliche Kräfte wirken. Und wir können sagen, nachweislich wirken sie nicht durch innerweltliche Kräfte. Also bei einigen gibt es ja noch so eine Offenheit, vielleicht ja ist da doch irgendwas, aber es gibt einige, wo wir definitiv sagen können, das wirkt nicht. Da gibt es wiederum einen Unterschied dabei, wir haben ja generell vorausgesetzt, sie wirken, dann gibt es beispielsweise den Bereich, der nicht biochemisch wirkt, sondern der als Placebo wirkt. Das ist ja in der klassischen Medizin da und dort auch schon angewandt. Gibt es häufig auch im Bereich der Alternativmedizin, dass dort Mittel verabreicht werden, die chemisch, biochemisch gar keine Auswirkungen haben, aber die trotzdem gesund machen, zumindest einige, und dass das auf einem dem sogenannten Placebo-Effekt beruht. Dieser Placebo-Effekt, kurz gesagt, dass Menschen, also sie spüren, sie haben ein subjektives Schmerzempfinden, subjektives Leidensempfinden. Man kann aber nicht feststellen, dass da eindeutige körperliche Ursachen zu erkennen sind, oder man kann gegen diese körperlichen Ursachen nichts tun. Man verabreicht diesen Personen ein Scheinmedikament, und das ist mein Placebo. Sie nehmen das und sie fühlen sich hinterher subjektiv besser. Und tatsächlich wird heute im medizinischen Bereich routinemäßig werden Placebos eingesetzt. Und wie gesagt, im alternativmedizinischen Bereich auch. Nur manchmal wird dann noch erzählt dazu, dass wirke jetzt nicht als Placebo, sondern es wirke irgendwie anders. Aber es ist dann letztendlich ein Placebo. Wenn ihr wisst, dass ihr ein Placebo bekommt oder wenn ihr dann der Versuchung seid, einen zu verschreiben oder abzugeben oder dann bei der Alternativmedizin, dann würde ich euch sagen, das ist wieder eine eindeutige Stellungnahme, die vielleicht nicht jedem gefällt, ich würde euch sagen, Placebos sind für Christen oder sollten für Christen tabu sein. Warum? Nun, weil Placebo beruht auf Lüge. Du erweckst bei dem Menschen den Eindruck, du gibst ihm ein Mittel, was ihn biochemisch oder sonst wieder gesund macht. Und das tut der Arzt ja. Also genauso wie er sonst ein chemisches Präparat gibt. Der sagt ja nicht, das ist ein Scheinmedikament, da ist nichts drin, was ihnen hilft, aber nehmen Sie es trotzdem. Ja, dann würde es ja nicht mehr funktionieren. Braucht man es auch nicht mehr geben. Sondern der erweckt den Eindruck, hier sei ein Medikament, was dem Menschen jetzt substanziell körperlich helfen könnte. Und das tut es gar nicht. Und da wir als Christen uns verboten ist zu lügen und zu betrügen, sollten wir das sein lassen. Sondern wenn, dann sollten wir der Person doch offen sagen. Sollten wir sagen, ich glaube, hier ist kein körperliches Problem, hier ist ein geistliches oder psychisches Problem, dann müssen wir das geistlich oder psychisch angehen, statt den Leuten noch eine Illusion zu machen. Und ich habe ja auch gestern darauf hingewiesen, dass psychische Probleme, wenn sie jetzt, ich rede jetzt nicht von denen, die tatsächlich auf biochemische Ungleichgewicht zurückgehen, sondern die, die wirklich psychisch sind oder wirklich auf Sünde zurückzuführen sind, dann hilft nur Sündenbekenntnis und kein Placebo. Und bei wirklichen psychischen Problemen hilft ein psychisches Arbeiten daran, mit der Hilfe Gottes, und eben kein Placebo, der wirkt nur auf Dauer und wenn, dann nur auf Betrug. Und deshalb glaube ich, sowohl wer im medizinischen Bereich tätig ist, als auch derjenige, der es als Patient nimmt, ist das für uns als Christen nicht akzeptabel. Darüber hinaus würde ich ja sogar sagen, wenn ihr jetzt nur meint, ihr braucht unbedingt ein Placebo, ja, dann nehmt doch besser einen biblischen Placebo. Da sage ich euch, Gebet hilft, und vielleicht hilft jetzt ihr Gebet gar nicht, weil ihr ein bloßes Placebo, ist das hier rein hypothetisch. Ja, dann besser nehmt ihr doch einen biblischen Placebo und liest die Bibelvers 10-mal und ihr werdet gesund und ihr lobt Gott hinterher, obwohl Gott euch gar nicht gesund gemacht hat. Ist doch dann noch viel besser für euren Glauben, oder? Als dass ihr ein Placebo vom Arzt nehmt und ihr den Arzt lobt. Wie super toll ist der Arzt, obwohl er euch gar nicht geheilt hat. Ich meine, das ist jetzt... Der Arzt, der sagt nämlich, dass es ein Placebo ist. Ja, genau. Richtig, er sagt das nicht. Und deshalb sage ich ja, wenn ich als Patient weiß, dass es ein Placebo ist, würde ich davon abraten. Und ich würde umgekehrt denjenigen, der im Gesundheitswesen als Christ tätig ist, sagen, ich kann nicht als Christ mit gutem Gewissen einem anderen ein Placebo geben und ihn dem Eindruck erwecken, das würde jetzt eine mechanistisch wirksame Substanz sein. Das ist nur das Problem. Also wenn ich das nehme, ohne dass ich es weiß, und ich fühle mich besser, kann ich sagen, okay, ist ja kein Problem, schadet mir ja auch nicht. Aber wenn ich es weiß und wenn ich es durch Überprüfen, weil ich beim Arzt nachfrage oder nachlese, merke, es ist nicht so, würde ich davon abraten. Sondern würde ich sagen, dann ist es allemal viel, viel besser, sich an Gott zu wenden, der ja wirklich eingreift. Also vorhin war meine Idee ja nur hypothetisch, selbst wenn es nicht so wäre. Aber er greift ja ein. Dann ist es doch viel besser, als ein Scheinmedikament zu vertrauen, oder? Da ist eine Medizin, die uns vorgibt, das ist alles bloß Biochemie in deinem Körper und das ist bloß hier Knochen und was weiß ich alles, alles nur Materie. Und dann versuchen sie, diesen Einfluss noch zu retten, indem sie jetzt so tun, sie könnten Probleme, die eben gar nicht da ihre Ursache haben, noch chemisch heilen. Und da würde ich sagen, da sollten wir nicht mitmachen. Bitte. Doppelblindstudien, da werden die Leute ja vorher aufgeklärt, dass ein Teil von ihnen eben im Normalfall, dass ein Teil von ihnen eine Substanz bekommt, die nicht wirksam ist. Das ist ja normalerweise eine Aufklärung, musst du ja auch unterschreiben, wenn du daran teilnimmst. Und wenn die Leute freiwillig sich dafür bereit erklären, sozusagen zum höheren Erkenntnis der wissenschaftlichen Wirksamkeit, würde ich das für möglich halten, das dann trotzdem zu praktizieren. Aber hier ist ja nicht dieses, der Patient, der ja gerade nicht im Normalfall darüber aufgeklärt wird. Also das heißt jetzt, wenn eine Doppelblindstudie ohne Einverständnis der Patienten stattfindet, dann würde ich auch sagen, sei das nicht legitim. Also Doppelblindstudie, das ist ja der Zusammenhang, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man die Wirksamkeit eines Medikaments überprüfen will, indem man einer Gruppe von Patienten ein Placebo gibt, also ein Scheinmedikament, und den anderen den wirklichen Wirkstoff, und dann hinterher versucht, die wissen jetzt also auch nicht, was sie genommen haben, versucht festzustellen, gibt es da eine statistisch signifikante, also eine eindeutige Wirksamkeit der Substanz, die man überprüfen will. Gut, also, das wäre jetzt dieser Prüfungsdurchgang. Es gibt natürlich auch Leute, bei denen ist das alles wohl Scharlatanerie und so. Das können wir, wenn wir genauer hinschauen, merken. Bücher, die euch dafür helfen, ob eine tatsächlich materielle Wirksamkeit da ist. Da möchte ich insbesondere hier zwei oder drei nennen. Das eine ist der Psychrembel Naturheilkunde. Psychrembel ist ja ein anerkanntes medizinisches Wörterbuch. Es gibt den Sonderband Naturheilkunde, zwischenzeitlich in der zweiten Auflage erschienen. Da werden die meisten der bekannten alternativen Heilmethoden kurz besprochen. Und wenn ihr etwas mit medizinischem Vokabular vertraut seid, dann könnt ihr dabei auch daraus schließen und erkennen, ob diese Methode medizinisch sinnvoll ist, also jetzt rein materialistisch sinnvoll ist, ob sie materialistisch eine Erklärung liefert, die nachvollziehbar ist oder nicht. Das wird dann nämlich deutlich dann beschrieben. Das andere, was ich euch empfehlen werde, ist das Buch Bittere Naturmedizin im Kiepenheuer und Witsch Verlag herausgekommen, von 5 Medizinern herausgegeben, die ebenfalls eine Untersuchung, allein jetzt naturwissenschaftliche Untersuchung alternativer Heilmethoden liefern. Etwas volkstümlicher, allgemein verständlicher ist das Buch Alternative Heilmethoden von der Stiftung Warentest. Ist jetzt auch, ich glaube, in der zweiten oder dritten Auflage zwischenzeitlich herausgekommen, aktualisiert. Auch da findet man durchaus gute Hinweise darauf, also ob die Methode an sich überhaupt medizinisch wirksam ist. Und wie gesagt, bei der ersten Überprüfung, wenn eine Methode sagt, wir wirken rein medizinisch, chemisch, biochemisch, dann müssen wir das ja auch auf der Ebene überprüfen. Die geistliche Überprüfung kommt lediglich bei den Methoden, die eben nicht auf dieser Ebene heilen und das auch nicht vorgeben, sondern diejenigen, die geistig heilen. Und zu denen kommen wir jetzt als nächstes. Diejenigen, die geistig heilen, da gibt es nämlich manche, die geben vor, geistig zu heilen. Sie heilen aber nicht geistig, also übernatürlich, sondern natürlich. Das gibt es nämlich auch. Beispielsweise Chinin. Chinin wird heute in der klassischen Medizin angewandt. Ursprünglich kommt es aber aus der schamanistischen Medizin Südamerikas. Und jetzt meinetwegen kommt da ein Schamane, du hast dich irgendwie verletzt und hast da Probleme. Und dann sagt er, hier nehme ich die Rinde des Chininbaumes und die lege ich auf deine Wunde drauf. Und jetzt ist der Geist des Chininbaumes, der geht da durch und der heilt dich. Und wenn du weißt, das ist nicht der Geist des Chininbaumes, sondern das ist die chemische Substanz, dann würde ich sagen, kannst du trotz der Erklärung des Schamanen das da auf der Wunde liegen lassen und kannst sagen, Schamane, bleib mir weg, den Baum nehme ich gerne, beziehungsweise die Sache und ich werde gesund. Also das heißt, es gibt Leute, die geben vor, übernatürlich zu heilen. Sie heilen aber gar nicht übernatürlich, sondern natürlich. Das liegt entweder daran, weil sie noch nicht wissen, was dahinter steht, oder weil sie eben das große Brimborium lieben, was darum gemacht wird. Verschiedene Gründe. Und das können wir überprüfen. Da helfen uns wiederum diese Nachschlagewerke, die ich genannt habe. Dann gibt es diejenigen, die sagen, sie wirken übernatürlich, aber sie wirken nicht übernatürlich, sie wirken aber auch nicht natürlich. Sondern auch hier in diesem Bereich gibt es welche, die sagen, sie wirken übernatürlich, sie wirken aber eben nur durch Suggestion oder sie wirken nur durch eben diesen sogenannten Placebo-Effekt. Ich habe den ja schon mal genannt, bei denen, die vorgeben, natürlich zu wirken. Das gibt es auch bei denen, die vorgeben, übernatürlich zu wirken. Das sind dann beispielsweise Leute, die machen eben ein großes Theater ringsherum, meinetwegen ein Schamane. Das könnt ihr heute durchaus treffen. Ich erinnere mich an den Besuch bei einem Arzt in Hamburg. Und der hatte mir dann auch gesagt, dass er bei Patienten, die dann so im fortgeschrittenen Stadium mit Krebs sind, und dann findet er nichts mehr, was ihnen so helfen kann, dann bietet er an, dass er einen Schamanen ruft. Und der macht dann einen Tanz um sie, beschwört sie dabei, ob es ihnen besser geht. Nun, manche Schamanen sind ja echte, die wirklich mit übernatürlichen Kräften zu tun haben. Manche sind aber auch mehr, wie wir sie nennen können, Plastikschamanen. Das sind also diejenigen, die haben mal so ein paar Workshops gemacht und die überlegen sich selbst mal so ein paar Worte, weil sie einfach gerade, wie nennt man das jetzt noch, die Leute, die sich da ganz selbstständig machen, also so bitte? Ja, Ich-AG, genau. Die haben gerade eine Ich-AG gemacht als Schamane, nicht? Weil man da vielleicht noch Geld verdienen kann. Und da brauchst du keine große Angst zu haben, wenn du etwas genauer hinschaust. Ja, es gibt da eingeborene Deutsche, die sich dann verkaufen als Showy-Indianer aus den USA. Sie hängen dann eben so ein bisschen solche Federn auf den Kopf und so, haben aber sonst von nichts eine Ahnung. Und ich meine, das wird dir nicht helfen, das wird dir auch nicht schaden, also kannst du es auch sein lassen. Aber das ist eben, sie geben vor, übernatürlich zu wirken, sie wirken aber nicht übernatürlich. Also, sondern höchstens in dem Fall, dass ich mich dann wohler fühle hinterher, also emotional gesehen. Das würde ich dann ebenfalls hier ablehnen, aber nicht, weil es okkult ist, sondern einfach, weil es überflüssig ist für uns. Dann gibt es diejenigen, die vorgeben, übernatürlich zu wirken, und jetzt kommen wir dazu, die wirken auch übernatürlich. Und das wird in der klassischen Medizin weitgehend ausgeblendet. In der klassischen Medizin wird das ignoriert, da wird so getan, als ob es das Übernatürliche gar nicht gäbe und als ob, und hier eben auch das Problem, als ob uns das natürlich dann auch nicht schaden könnte. wobei ihr ausnahmslos alle Vertreter, die diese alternativen Heilmethoden praktizieren und anwenden, ausnahmslos, ich rede jetzt nicht von denen, die mal im Wochenendkurs gemacht haben, bestätigen, dass es ohne diese Akzeptanz übernatürlicher Kräfte gar nicht geht. Typisches Beispiel dafür, Reiki. Reiki kommt ja aus dem Asiatischen, Qi koreanisch oder Qi eben chinesisch, ist meint alles dasselbe. Das ist nämlich eine kosmische, allumfassende Energie, die die ganze Welt durchfließt und auch den Menschen durchfließt. Und nach chinesischen, asiatischen Vorstellungen ist jede Krankheit darauf zurückzuführen, dass der Mensch in einem Energieungleichgewicht dieser Qi-Energie darunter leidet. Und so will Reiki nicht den Menschen irgendwie physiologisch helfen. Meinetwegen, du hast ein Magengeschwür, dann ein Reiki-Therapeut wird nie dein Magengeschwür beheben. Der untersucht das auch nicht. Das ist ihm eigentlich egal, ob da nun Bakterien sind oder Verkrampfungen oder sonst irgendwas ist oder ob der Magen blutet. Das ist eigentlich ganz egal. Weil nach seiner Auffassung ist das ja ein Energieungleichgewicht, nämlich der Qi-Energie. Und was tut er? Er fährt über deinen Körper hinüber, entweder diagnostisch, um dann festzustellen, wo deine Energie fehlt, oder dann hinterher therapeutisch. Und dann sagt er, ist er wie ein Kanal. Diese kosmische Energie fließt durch ihn hindurch, fließt durch seine Hände, fließt auf deinen Körper und wird dir zugeführt. Und dann ist dein Energiegleichgewicht wiederhergestellt und dein körperliches Problem beseitigt. Und hier müssen wir sagen, diese Methode ist entweder Betrug, und dann brauchen wir sie ja nicht machen, oder sie ist übernatürlich. Denn mit natürlicher Wirksamkeit hat das nichts zu tun. Und die Leute, die das praktizieren, sagen das ja auch ganz offen. Das sage ich nicht nur, sondern auch in den Büchern, die ich geschrieben habe zu diesen Themen. Dann zitiere ich die Leute selbst. Die sagen, das ist übernatürlich. Wir haben übernatürliche Kräfte, die dort wirken. Ich sage das nur so ganz deutlich, weil es eben manche etwas blauäugige Christen gibt, die sagen, das ist mir doch egal, das übernatürlich akzeptiere ich einfach gar nicht. Das hilft mir einfach und das ist gut. Ja, aber ich muss danach fragen, was mich heilt. Wir haben doch hoffentlich, vorhin habe ich deutlich gesagt, wenn ich sage, einen Vertrag unterschreiben, dem Teufel deine Seele geben, würdest du sagen, mache ich nicht. Oder jetzt machen wir vielleicht nicht mit Seele unterschreiben, aber wenn ich jetzt sage, du gehst zu einem Therapeuten, der hat sich dem Satan verschrieben und durch die Kraft Satans heilt er, würdest du dich durch den heilen lassen? Hoffentlich auch nicht, selbst wenn du deine Seele nicht geben musst dafür. Und das sollte ganz deutlich sein. Wir als Christen akzeptieren übernatürliche Heilung, aber nur von Gott. Der Teufel kann gesund machen. Wir finden das in der Bibel ja sogar, dass dort erwähnt wird, dass manche, also erstmal die am Ende der Zeiten, die auftreten werden, die viele Zeichen und Wunder tun werden, Matthäus 24, Matthäus 7, dass manche im Namen Jesu sogar geheilt haben und Wunder getan haben und Jesus hinterher von ihnen sagt, ich kenne euch nicht. Also wir finden durchaus Hinweise, übrigens, dass dann Wunder getan worden sind, finden wir auch schon beim Pharao. Dafür wisst ihr ja, die Zauberer des Pharaos, die dann ebenfalls ihre Stöcke zu Schlangen machen können und ähnliche Dinge machen können. Also die haben auch eine gewisse Macht, eine gewisse Kraft. Also wir dürfen nicht davon ausgehen, dass wenn etwas Übernatürliches passiert, dass das generell von Gott sei. Ein übernatürliches Wunder, eine übernatürliche Tat muss gedeutet werden in dem Zusammenhang, in dem sie steht. Deshalb zu sagen, da werden Leute gesund und deshalb muss das von Gott sein, selbst wenn eine Person davon redet, das ist noch lange nicht gegeben. Ich habe gerade in den letzten Monaten mehrere Bücher gelesen, mit Leuten gesprochen, die sich die schamanische Heilung betreffen. Es gibt in Deutschland zig Schamanen und Gesundbeter, die umherziehen, die manche ganze Stadthallen füllen und Menschen heilen, wie sie sagen, durch übernatürliche Kräfte. Und wenn du dir das anschaust, dann sieht das ganz ähnlich aus wie in manchen Heilungsgottesdiensten. Das sind nur ein paar Worte ausgetauscht, sonst ist das ziemlich genau dasselbe. Ein Schamane sagt, sogar fand ich sehr interessant, der sagt, je nachdem, wo ich auftrete, rede ich einmal von der Qi-Energie und einmal rede ich von göttlichen und einmal rede ich von dem biblischen Gott. Je nachdem, wo ich auftrete. Und das sollte uns sagen, da stimmt irgendwas nicht, nicht? Denn biblisch gesehen kann man das nicht alles in einen Topf werfen. Denn wenn wir solch eine übernatürliche Energie haben, dann müssen wir doch überprüfen, ist das die, die von Gott kommt oder nicht. Denn wir wissen doch als Christen, es gibt auch Dämonen, es gibt auch den Teufel. Und der hat Macht, lesen wir in der Bibel. Und jetzt müssen wir unterscheiden, ob die uns hilfreich ist oder nicht. Nicht jede übernatürliche Kraft ist für uns gut. Woran können wir das überprüfen? Zum Ersten können wir das lehrmäßig überprüfen. Das ist für uns noch relativ einfach. Und zwar lehrmäßig, das wird in der Bibel auch getan, da wird ja zum Beispiel gesagt, selbst wenn ein Engel vom Himmel kommt, also ein übernatürliches Wesen, und dann steht da und ein anderes Evangelium lehrt, als ich euch gelehrt habe, der sei verflucht. Das ist ein lehrmäßiges Kriterium. Anderes lehrmäßiges Kriterium aus dem ersten Johannesbrief, da steht, wenn ein Geist, also wie kann man einen Geist überprüfen, ob er von Gott ist oder nicht, da steht, wenn ein Geist nicht bekennt, dass Christus ins Fleisch gekommen ist, dann ist er nicht von Gott. Das sind ja nur zwei Beispiele. Generell will ich damit deutlich machen, wenn in dem Umfeld solch eines Geistes, der dort heilt, oder einer Heilmethode, eindeutig Lehren vertreten werden, die den Grundsätzen biblischen Glaubens widerstreben, die also von diesem Geist oder dieser Religion oder dieser Methode weitergegeben werden, dann kann das nicht von Gott sein, weil Gott sich nicht widerspricht. Also da ein eindeutiges Kriterium, wo wir auch darauf schauen müssen, was wirkt da, was sagt die Methode und die Therapeuten über diese Energie. Wenn wir den erst einmal glauben wollen, dann müssen wir deren Weltbild und Heilungsbild, was sie vorgeben, überprüfen und danach können wir bewerten, ist das eine göttliche Energie und Kraft oder nicht. Lehrmäßig. Und da fallen schon manche alternative Heilmethoden, die übernatürlich vorgeben zu heilen, heraus. Ganz eindeutig. Und wir können das relativ leicht überprüfen, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Und dann gibt es ein nächstes Prüfungskriterium. Und das ist bei denjenigen, die jetzt durchaus sagen, sie heilen mit der Kraft Jesu. Die durchaus zu vielen dogmatischen Dingen Ja sagen. Auch da sind wir uns noch nicht hundertprozentig sicher. Sondern auch da müssen wir dann überprüfen, ist die Methode, wie sie anwenden, steht die im Einklang mit den grundsätzlichen Überzeugungen der Bibel. Also beispielsweise wird die Bibel als Buch jetzt als magisches Buch benutzt. Meinetwegen, da sagt dir einer, gegen deine Kopfschmerzen hilft, indem du deine Bibel regelmäßig unter das Kopfkissen legst. Da müssen wir sagen, das entspricht im Allgemeinen nicht dem, wie Gott wirkt. Denn die Bibel ist nicht ein magisches Buch, was irgendwelche Energien ausstrahlt, sondern das, was als Software da drin steckt, ist sozusagen das Wissen Gottes und das Wollen Gottes. Oder wenn dir einer sagt, nimm ein Stück Bibel, also reiß dir ein Blatt aus der Bibel raus, verbrenn das und trink hinterher die Asche. Und dann wird dein Kopfschmerzen aufhören. Muss man auch sagen, das ist magisches Denken, was mit der Bibel nicht zu tun hat. Das ist im Normalfall dann nicht Gott, der dort wirkt. Es gibt einige, die dann auch zum Beispiel einfach mit Bibelversen Warzen besprechen oder so etwas. Auch das ist im Allgemeinen nicht das, wie Gott wirkt. Ich sage im Allgemeinen, Gott kann natürlich durch alles wirken, wenn er will, aber im Normalfall ist es nicht das, was wir tun sollen, sondern da steht ja, alle eure Sorgen werfet auf ihn. Das ist der Normalfall, wie auch jemand, der im biblischen Sinne heilen wird, also sich an Gott zu wenden dabei. Also das wäre dann noch relativ auffällig. Dann bleibt immer noch ein kleiner Rest. Also wir haben jetzt immer mehr ausgeschieden, immer mehr kommen wir in einen engeren Bereich, der übrig bleibt. Und hier glaube ich am Ende, wenn wir jetzt alles überprüft haben, was uns möglich ist, da sind wir angewiesen auf die Führung durch den Heiligen Geist, insbesondere, dass wir im Gebet deutlich von Gott gezeigt bekommen, ist dieser kleine Rest Unsicherheit, der noch bleibt, ist das jetzt Heilung von Gott, die wir fröhlich in Kauf nehmen können und in Anspruch nehmen können, oder handelt es sich hier um Scharlatanerie? Das ist aber, wie gesagt, nur der kleine Rest von denen, wo wir alles andere schon überprüft haben und dann entweder ausgeschieden oder für gut befunden haben. Das ist jetzt ein grobes Schema, was ihr noch etwas ausführlicher in meinem Buch beschrieben findet und wo ich glaube, dass ihr das, da sind auch Literaturhinweise auf die Bücher, die ich euch genannt habe, ich kann sie euch auch immer mitbringen, ich glaube, dass das durchaus eine Hilfe ist, dann die konkrete alternative Heilmethode bewerten zu können. Eigentlich hatte ich mir ja vorgenommen, jetzt noch zwei alternative Heilmethoden konkret zu bewerten. Ich würde ja gerne eure Vorschläge aufnehmen. Ich hätte fast vermutet, ohne hellsichtig zu sein, ja jetzt schade, jetzt habe ich mir wieder eine gute Chance entgehen lassen, dass ich mich jetzt hier dann als Prophet betätige. Ich hätte jetzt sagen können, ja, ich sehe vor mir, einer von euch hat die Frage, dass ihr gerne wollt, dass ich etwas über Homöopathie sage. Ja, genau, das hatte ich jetzt gehofft. Nicht? Das hatte ich jetzt gehofft, dass ihr sagt, oh, Michael, woher weißt du das? Also ich meine, Scherz beiseite, das liegt einfach daran, Homöopathie ist eine der weit verbreitetsten, auch unter Christen. Und das andere, was ich jetzt fast gesehen hätte, wäre, dass ihr bestimmt die Frage habt, ob Akupunktur, wie das damit aussieht und vielleicht noch mit Bachblütentherapie und ist auch noch weit verbreitet, wobei sehr viel eindeutiger. Ich würde euch gerne etwas dazu sagen, aber wenn ich das jetzt noch mache, dann bekomme ich Ärger mit dem Chor und mit dem Chorleiter. Und das kann ich nicht riskieren, sonst bin ich nachher krank hier oder so. Dann schüttet ihr mir dann irgendwo hier Rizinusöl in mein Trinken, damit ich dann los muss auf Toilette oder so. Also werden wir hier einen Einschnitt machen. Einschnitt heißt ja nicht Ende, ihr reist ja auch nicht morgen ab. Wir werden so, dass euer Interesse trifft, das noch weiterführen. Entweder machen wir das mal in so einem kleinen Seminar am Nachmittag oder einer Abendstunde so von 11 bis 12. Oder natürlich, ihr könnt das nachlesen in meinem Buch, das geht ja auch, da sind auch viele Sachen dann ausführlich mit drin. Ich werde mal auf euch hören, ich werde auf eure Rückmeldungen hören und danach entscheiden, ob ich das nochmal... Bitte? Ja, genau, also. Aber ich versuche, die noch bis zu bestätigen zu lassen. Also wenn da riesiges Interesse ist, dann machen wir das an einem Abend. Wenn das Interesse kleiner ist, dann machen wir das mal irgendwo am Nachmittag oder im privaten Gespräch und dann werde ich ein anderes medizinisches Thema für übermorgen dran nehmen. Morgen ist ja Praktikantenabend. Gut, wer noch Fragen hat dazu, jetzt zu einer dieser Methoden oder zu den allgemeinen Prinzipien oder auch ganz anderer Meinung ist, dann könnt ihr gerne jetzt im Anschluss an mich, auf mich zukommen. Wir machen, nachdem ich jetzt gebetet habe, wir haben Werte gleich, machen wir 15 Minuten Pause unten für den Kiosk und für etwas, die Gedanken zu durchlüften. Und danach trifft sich hier vorne der Chor. Das heißt, der trifft sich, wenn ich die Uhrzeit richtig erkenne, um 20 Minuten vor 10. Hier wieder. Ja gut, also 17:55. Gut, 17:55 trifft der sich wieder hier. Gut. Und alle diejenigen, die noch Fragen haben heute Abend, ich stehe euch gerne zur Verfügung. Wir werden uns dann vielleicht etwas nach hinten verziehen, dort, damit wir hier vorne nicht stören. Oder es Cafeteria. Gut. Also, dann gehen wir in die Cafeteria. Dann gehen wir in die Cafeteria und hören gerne aus der Entfernung euren Gesang zu. Und wie gesagt, konkrete alternative Heilmethoden später oder im persönlichen Gespräch. Ich bete noch. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du uns geschaffen hast und dass du unseren Körper kennst. Vielen Dank auch dafür, dass du Kraft hast, gesund zu machen. Und dass du viel mächtiger und größer bist als alles medizinische Wissen, was wir heute zur Verfügung haben. Trotzdem danken wir dir für dieses ganze medizinische Wissen, was da ist, für das ganze Gesundheitssystem. Wir danken dir für die Ärzte, die Pfleger, die Krankenhäuser, auch für die pharmazeutischen Medikamente, die uns so viel Hilfe im Alltag bieten. Wir möchten dich aber bitten, dass du uns hilfst, das richtig einzuordnen, richtig einzuschätzen, richtig damit umzugehen, zu sehen, wo wir auf alternative Heilmethoden zurückgreifen sollen, wo sie uns eine Hilfe sein können, wo du sie benutzen willst. Wir möchten dich aber auch bitten, dass du uns deutlich warnst davor, wo alternative Heilmethoden falsch sind, uns binden, uns in die Irre führen, uns einfach nur das Geld oder die Zeit kosten, wo sie uns gefangen nehmen oder uns betrügen oder da, wo wir tatsächlich in die Gefahr kommen, uns okkulten Einfluss auszusetzen. Ich möchte dich bitten, dass du uns führst, dass du uns dann die richtigen Menschen immer an die Seite stellst, die uns eine Hilfe sein können und dass du uns Klarheit darüber gibst und dass wir dann immer mehr lernen können, richtig mit der Frage nach Gesundheit und Krankheit umzugehen und nicht in die Gefahr hineinkommen, Gesundheit um jeden Preis erreichen zu wollen. Vielen Dank dafür, dass wir dich kennen. Vielen Dank dafür, dass wir wissen, dass du da bist und dass du uns bewahrst, beschützt und begleitest auch in dieser Nacht. Amen.